Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Willkommen zu einer Sonderfolge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ich war für euch auf der 85. Deutschen Studentenhistorikertagung unterwegs, einer der wichtigsten Veranstaltungen zur Erforschung unserer studentischen Geschichte. Ausgerichtet wurde sie vom Arbeitskreis der Studentenhistoriker in Kooperation mit der CV-Akademie, dem Konvent Deutscher Akademikerverbände und der Gemeinschaft für deutsche Studentengeschichte. Der Vorsitzende des Arbeitskreises, Dr. Sebastian Siegler, war euch bereits mehrfach als Gast vertraut. Und umso mehr hat es mich gefreut, diesmal einen Vortrag exklusiv für diesen Podcast aufzeichnen zu dürfen. Wir sprechen über Werner Bergengrün, geboren 1892 in Riga, Mitglied Normannii Marburg, später einer der bekanntesten deutschen-baltischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Ein Mann, der sich aus christlich-humanistischer Überzeugung nie vereinnahmen ließ. Ein Autor, der mit dem Roman Der Großtyrann und das Gericht vielen Zeitgenossen als literarischer Widerständler gegen die Diktatur des Nationalsozialismus galt. Über diesen faszinierenden Dichter des inneren Widerstands hat Dr. Eike Alexander von Bötticher auf der Tagung einen eindrucksvollen Vortrag gehalten. Seine historische Perspektive, sein profundes Wissen zur akademischen Jugend Bergengrüns und zu dessen Weg vom dandyhaften Lebemann zum kritischen Geist, all das wollen wir euch nicht vorenthalten. Ich wünsche euch viel Freude und neue Gedanken bei dieser Zeitreise in die Geschichte der Verbindungen und der deutschen Literatur. Hier ist für euch Dr. Eike Alexander von Bötticher über Werner Bergengrün.
Für Organisation und die nette Begrüßung. Also ich habe jetzt für den Vortrag, eigentlich war ein Bildchen angedacht, aber da der Beamer noch nicht aufgebaut ist, müssen wir das erstmal ohne Bilder machen. Aber ich habe ja eine neue Biografie dabei und stelle die einfach mal hier so auf. Dann hat man Bergengrün auch so ein bisschen dann vor Augen. Das ist nämlich eine der neuesten Biografien zu ihm. Also eine Beschäftigung mit dem deutsch-baltischen Schriftsteller Werner Bergengrün, der in Deutschland der Nachkriegszeit, du hast es ja gerade schon angedeutet, zu den am meisten gelesensten Schriftstellern gehörte, dann aber im Zuge der 68er-Bewegung immer mehr in Vergessenheit geriet, ist meiner Meinung jedenfalls immer lohnenswert. Dies im Rahmen der heutigen Studentenhistorikertagung zu tun, bietet sich umso mehr an, denn, jetzt müssen wir ganz kurz nochmal so tun, als wären wir in Marburg, war Bergengrün während seines Studiums in Marburg eben der Freien Burschenschaft Normannia beigetreten, die sich dann 1927 in ein RSC-Korps umwandelte. Und von dem, Zitat, trinkfesten Verbindungsstudenten sind zahlreiche lustige Husarenstücke überliefert. Also das war ein Zitat eines seiner ersten Biografen aus den 60er Jahren schon.
Dienstagabend auf dem Haus. Bursch, Fuchs, alter Herr, alle da. Und statt Dosenbier, 4 Flaschen JJs Manöverschluck zum Probieren. Panama und Antigua, Jamaika, Tennessee, Dominikanische Republik. Kostenlos für euren Manöverschluckabend. Alles, was ihr tun müsst, anstoßen, genießen und ehrlich bewerten. Jetzt kostenloses Probierpaket der preisgekrönten Flavored Rums und Bourbons unter info@manöverschluck.de oder den Links in den Shownotes sichern. Prost!
Und zum anderen ist aber auch festzustellen, dass die Beschäftigung mit Bergengrün in den letzten Jahren immer weiter zugenommen hat. So sind in den Jahren 2022 und 2024 endlich, möchte man sagen, zwei umfassende Biografien über Bergengrün veröffentlicht worden. Und auch Siegler, du hast ja auch auf der Homepage des Arbeitskreises Bergengrün schon ein, zweimal deine Aufmerksamkeit gewidmet. Es gibt noch weitere Aufsätze, Publikationen zu Bergengrün erschienen, sodass ich fast von einer Art Bergengrün-Renaissance sprechen möchte. Also in meinem Vortrag will ich dann natürlich eingehen darauf, Bergengrün als Verbindungsstudent, vor allem aber auch seine Haltung in der NS-Zeit möchte ich auch thematisieren, denn er gehörte zu den Schriftstellern, die man zur sogenannten inneren Emigration zählt. Das kann man auch wieder anders sehen, aber grundsätzlich wird er erstmal dazu gezählt. Also solchen Schriftstellern, die zwischen 33 und 45 in Deutschland geblieben waren und dabei dem Nationalsozialismus aber doch kritisch gegenüberstanden, ohne aber, und das ist jetzt in der Regel, wird man jetzt vielleicht auch bei Bergengrün nochmal sehen, ob das vielleicht nicht doch anders war, offen oppositionell aufzutreten. Und da also ich werde da nicht explizit drauf eingehen, aber über allem schwebt dann doch so ein bisschen die Frage, ob Bergengrün uns heutigen nicht doch noch mehr zu sagen hat, als man in den letzten Jahrzehnten, insbesondere nach 68, geglaubt hat. Okay, dann würde ich erstmal mit seiner Kindheit und Jugend anfangen. Bergengrün wurde am 16. September 1892, julianischer Kalender, 1892 in Riga geboren, das damals noch zum russischen Zarenreich gehörte. Die Stadt hatte damals 250.000 Einwohner, etwa ein Viertel waren Deutsche. Bergengrüns Eltern waren der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Paul Emil Bergengrün und Helene Bergengrün, geborene von Bötticher. Bergengrüns Kindheit wurde als umsorgt und behütet beschrieben. Die baltische Heimat bedeutete ihm Geborgenheit und auch paradiesisches Glück. Je durchbrochen wurde dieses Idyll der Jugend, als Bergengrüns Eltern ihren Sohn aufgrund der immer stärker werdenden Russifizierungspolitik als Zehnjährigen 1902 mit seinem ältesten Bruder Wolfgang in die Hansestadt Lübeck schickten. Also die Eltern blieben, kamen nicht mit, wo beide das renommierte Katharineum besuchten, wo auch vorher Thomas Mann war. Die beiden haben dann später auch nochmal Kontakt. Das schon mal so viel vorweg. Dieser Bruch in seiner Kindheit war ein unheilbarer Schock für Bergengrün. Bis zum Schluss empfand er diese Verpflanzung nach Deutschland als eine Art Deportation und vor allem auch als schwerste Verletzung seines Lebens. Und lebenslang fühlte er sich auch von seiner baltischen Abstammung bestimmt. Er verehrte stets die patriarchalischen, fast mittelalterlichen Verhältnisse, wie er sie seit frühester Jugend im Baltikum kennengelernt hat. So hat er das jedenfalls mal auch beschrieben. Und zum Ausdruck kam dies auch vor allem durch seine Vorliebe für das Gewachsene und Gewordene im Gegensatz zum Gemachten. Also man sieht eine doch eher konservative Grundhaltung. Und in seinen späteren Werken sollte Bergengrün immer wieder auch seiner geliebten verlorenen Heimat, also dem Baltikum, Ausdruck verleihen, um sie so auch in Erinnerung behalten zu können. Einen besonderen Halt fand Bergengrün dann vor allem später auch im christlichen Glauben. 1909 siedelten auch seine Eltern mit nach Deutschland über und die Familie zog dann nach Marburg, wo ein altes, verwinkeltes Fachwerkhaus in der Kugelgasse bezogen wurde. Und aus der Marburger und Penela- und Studentenzeit, so rum, sind leider kaum lyrische Zeugnisse vorhanden. Er hat sie fast alle vernichtet, mit einer Ausnahme, da will ich dann am Ende noch drauf zu sprechen kommen. Ja, der junge Bergengrün setzte dann 1908 bis 1910 seine Schullaufbahn am Marburger Gymnasium, dem Philippineum, fort. Dann die Schule sah ihn allerdings selten. Schularbeiten existierten für ihn nicht, außer dem deutschen Aufsatz, in dem er seine Fehlleistungen in Mathematik auszugleichen pflegte. Aber auch der wurde erst morgens um 4 angefangen, so seine spätere Ehefrau. Und einen Namen machte sich Bergengrün vor allem durch ein extrem exzentrisches Auftreten. So wurde Bergengrün von seinen Mitschülern der Kalif genannt, weil er mit unnachahmlicher Haltung und mit dem Ruf "Platz dem Kalifen" unter eine Menge junger Leute getreten sei. Zudem, das ist dann jetzt hier wieder ein Bericht seiner späteren Frau, konnte er Nächte durchzechen, also auch schon als Schüler, ohne dass man ihm etwas anmerkte. Er brach meist gegen Morgen auf, stelzte Kerzengrad davon und meinte abschließend: "So, nun bin ich betrunken." Ein solches Trinken mit Haltung genoss in der Universitätsstadt Marburg ein hohes Ansehen. Und dieses Auftreten blieb, wie kann es anders sein, möchte man fast sagen, beim weiblichen Geschlecht nicht unbemerkt. Die 14-jährige Charlotte Hensel war jedenfalls imponiert, wenn der trinkfeste Balte mit einem dandyhaften Stöckchen bewehrt durch die malerischen engen Gassen der Altstadt von Marburg flanierte. Besonders gefiel ihr, dass er, Zitat, statt eines Aschenbechers einen Serviettenring benutzte, den er dann, wenn er voll war, an die Tischkante schob und die Asche zu Boden fallen ließ. So, im Oktober 1911 bestand Bergengrün, wenn auch nur knapp, das Abitur. Bei der Verabschiedung wurde Bergengrün empfohlen, seine Lücken in Mathematik auf der Universität zu schließen. Dies tat er jedoch nicht, sondern ganz im Gegenteil, Zitat wieder seine spätere Ehefrau, er gab sich einem feucht-fröhlichen Burschenschaftsdasein. Denn früher hatte für Bergengrün auch festgestanden, einer Verbindung beizutreten. Also sein Vater war auch im Baltikum kooperiert. Denn er meinte, sogenannte verkommene oder verbummelte Studenten erzeuge nur die freie Studentenschaft. Der Biograf Horst Lange schrieb dazu, man wird sehen. Die Wahl war schon in seiner Schülerzeit auf die freischlagende Verbindung Normannia-Marburg gefallen, die 1908 als Verein für Deutschtum von Mitgliedern der Vandalia Marburg gegründet wurde und im Sommersemester 1910 dann in eine freie Burschenschaft umgewandelt war. Ich hatte ja schon vorhin an der Einleitung gesagt, 1927 folgte dann wiederum die weitere Umwandlung in ein RSC-Korps. Jetzt würde sich anbieten, die Bilder, es gibt ein, zwei Bilder von Bergengrün aus dieser Zeit, die kann ich jetzt nicht zeigen. Auf jeden Fall hatte der Student der evangelischen Theologie Bergengrün eine besondere Vorliebe für das Spiel Schwarze Nacht. Und das bei hellem Tag etwa, also das berichtet er dann selbst, etwa am Vormittag wurde das Zimmer, in welchem wir uns zusammengefunden hatten, vollständig verdunkelt, durch eine Lampe oder durch Kerzen erleuchtet. Alle Teilnehmer mussten ihre Taschenuhren abliefern. Sie wurden in einen Schrank geschlossen, den Schlüssel nahm einer von uns in Verwahrung. Es begann nun eine Zecherei, deren Ende sich in Nebel und Wohligkeit verlor. Was ich daran liebte, war die Aufhebung der Zeit, die Freiwerdung von der Knechtschaft des Mechanischen, der souveräne Übergang in eine Irrealität. Gleichzeitig, das muss man allerdings auch sagen, kündigten sich in solchen Marburger Abstürzen auch immer wieder eine lebenslang auftretende Anfälligkeit für depressive Schübe an. Ansonsten galt er auch als ein guter Säbelfechter und war auch oft unparteiischer. Auch übernahm er mehrfach den Posten des Drittchargierten. Er selbst gedachte der Marburger Zeit dann später, er hätte dort burschikos und fröhlich und mehr als einmal selig gelebt. Er blickte dann allerdings auch später kritisch auf das studentische Wildetreiben zurück. Wieder Zitat, die sittlichen Maßstäbe verlieren sich. Ganz unmerklich vollzieht sich der Übergang zur Kriminalität. Ich rede nicht wie ein Blinder von der Farbe. Ich habe mich 9 Jahre in solchen Kreisen getummelt. Und in der Tat sind aus seiner Studentenzeit auch 2 Strafsachen übermittelt. Zum einen gab es die Ladung zu einem 4-tägigen Gefängnisantritt in der Strafsache Peter Eifert und eine Geldstrafe von immerhin 84 Reichsmark wegen Widerständigkeit, verhängt von der Polizeiverwaltung Marburg. Die weiteren Unterlagen dazu liegen in der Staatsbibliothek Berlin. Ich hatte allerdings noch nicht die Gelegenheit, das in diese Unterlagen einzusehen. Da ging es noch um Rechteklärungen. Ich werde das aber natürlich noch versuchen nachzuholen und hoffe, dass ich dann etwas mehr in diese kriminelle Vergangenheit dann noch für den Aufsatz dann verwenden kann. 1912 wechselte Bergengrün dann an die Universität nach München und auf die Studienfächer Germanistik und Kunstgeschichte. Ach, eins muss ich jetzt auch noch nachtragen, also was vielleicht auch weniger bekannt ist. Er hatte dann auch noch das Band der Landsmannschaft Egerländer Landtag zu Prag, die hatten ein Freundschaftsverhältnis mit den Normannen in Marburg. Da ist aber auch eigentlich wenig zu bekannt, da bin ich auch noch dran, da ein bisschen mehr Licht ins Dunkle zu bringen. Also, dann jetzt ging es nach München. Ging es dann aber eigentlich auch mehr oder weniger so weiter, wie es in Marburg angefangen hatte. Der geplante Besuch eines Seminars endete auch in München meist bei der Einschreibung oder mit einem einmaligen Erscheinen. Gern verkehrte er im Lokal der bunte Vogel, in dem es des Öfteren, Zitat, drunter und drüber gegangen sein soll. Im Sommer 1914 erfolgte dann ein weiterer Wechsel, diesmal an die Universität Berlin. Dort setzte er sein Germanistik- und Kunstgeschichtsstudium fort und arbeitete nebenbei auch schon als Redaktionsvolontär bei der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung. Beim Kriegsausbruch musste er jedoch sein Studium abbrechen. Einen Abschluss sollte er nie erreichen. Denn Bergengrün meldete sich gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs freiwillig als Soldat und war dann auch 4 Jahre lang an der Ostfront. Im Dezember 1915 erhielt er einen ersten Urlaub von der Front. Diesen nutzte er auch für ein kurzes Treffen mit Charlotte Hensel in Marburg. Wir hörten ja bereits von ihr, die so beeindruckt war von seinem Auftreten. Er besuchte auch die Normannen, war von dieser Begegnung aber offenbar weniger angetan. Zu einigen bestand aber weiterhin Kontakt. Von seinen Konaktiven scheinen aber doch sehr viele auch gefallen zu sein. Im Sommer 1919 kehrte Bergengrün dann zurück nach Deutschland, hat dann aber mitbekommen und war empört über die Morde der Bolschewisten an seinen engen Verwandten und Freunden. Also unter anderem wurde sein Onkel, der Bruder seines Vaters Hermann Bergengrün, der auch der Fraternitas Regensis Dorpat angehört hatte, als Pastor von der, also in der Kirche, als er gerade den Gottesdienst halten oder hielt, mitgenommen, abgeführt und später ermordet. Und auch zwei Brüder seiner Mutter, Bernhard von Bötticher und Karl von Bötticher, beides, der eine auch Corone, wurden ebenfalls ermordet. Und er schloss sich dann der baltischen Landeswehr an, die sich zum Ziel gesetzt hatten, die baltische Heimat eben von den Bolschewisten zu befreien. Während eines zweiwöchigen Urlaubs heiratete Bergengrün dann am 4. Oktober 1919 Charlotte Hensel in Marburg. Zur Charlotte Hensel muss ich jetzt auch noch kurz ausführen, beziehungsweise zu der Familie. Sie war die Tochter des Marburger Mathematikprofessors Kurt Hensel und Enkel des Malers Wilhelm Hensel und der Komponistin Fanny, geborene Mendelssohn-Bartholdy. Und auch mütterlicherseits die Mutter war eine geborene Hahn. Also das sind natürlich sehr bedeutende jüdische Familien auch. Und das wird, Sie ahnen es sicherlich auch schon, für die Zeit des Nationalsozialismus dann nicht ganz unbedeutend sein, um das jetzt mal so zu formulieren. Also seine Eltern waren zwar beide protestantisch, aber galten dann natürlich später dann als jüdisch bzw. jüdischstämmig. Während einer 1920 war Bergengrün dann als Journalist tätig und mit seiner bald fünfköpfigen Familie lebte Bergengrün seit 1921 mit kurzen Unterbrechungen in Berlin. Dort erschienen auch seine ersten Bücher, so der Roman Das Gesetz des Atom, in dem man, Zitat, von wildem Treiben eines Studenten der Rechte, von Spielern, Chorstudenten und Saufgelagen in Jena liest. Gerade die das lyrische Ich, da ist er tatsächlich Chorstudent einer fiktiven Verbindung der, ich glaube, Silesia Jena. Also er hat sich dann offensichtlich auch so ein bisschen vielleicht doch als Chorstudent mal zumindest in seinem Werk identifiziert. Ich denke, es ist nicht zu viel, auch wenn man das so ein bisschen so liest oder da reinschnuppert. Ich denke, das ist nicht zu viel spekuliert, wenn man dann sieht, okay, da sind auch einige autobiografischen Themen verarbeitet worden. Kann ich durchaus mal empfehlen, das zu lesen. Er selbst hat aber wollte von diesem Buch später nichts mehr wissen. Aber es war eben auch eben eines seiner ersten Bücher. Während einer mehrwöchigen Urlaubsreise in Capri im Sommer 1924 spürte er dann aber eine Zäsur in seinem Leben und schaffen. Er trennte sich innerlich nicht nur von früheren Wegbegleitern, sondern auch Abenteuern seiner Jugendzeit. Er schrieb am 10. Juli an seine Frau, dass er die Korrespondenz mit seinem Verbindungsbruder Laudi störend fände. Und er schließt dann auch mit den Sätzen, ich überlege mir stark, ob ich da nicht radikal abhauen und sowohl den Normannen als auch den Egerländern gegenüber das Band ablegen soll, obwohl einem das ja gewissermaßen auch wieder leid täte. Also es ist nicht ganz so klar, ob Bergengrün schon 1924 ausgetreten ist oder auch erst später 1936, wie es der Helge Dvorak in seinem Lexikon geschrieben hat. Fest steht aber schon, dass Mitte der 20er Jahre dann doch eine innere Abwendung von seiner, ich nenne es jetzt mal, couleurstudentischen Vergangenheit einsetzte, die wohl auch unumkehrbar war. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Ich hatte auch Kontakt nochmal mit seinem Sohn, der 95-jährige Alexander Bergengrün, hatte mir geschrieben, dass er es seltsam fand. Also er hat eigentlich so richtig von dieser Normannen-Vergangenheit erst nach dem Tod seines Vaters erfahren, eben durch seine Mutter. Und er meint eben auch, dass eine sehr starke Abwendung freigetreten hat und einfach, dass sein Vater nie über diese Vergangenheit gerade in Marburg gesprochen hat, obwohl er sonst eigentlich sehr redselig war, was seine Jugendzeit betrifft. Also da ist so ein bisschen Raum noch für Spekulationen. Ansonsten stand Bergengrün dann in seiner Berliner Zeit auf Seiten konservativ-nationaler Kreise, kann man schon sagen. Während seines ganzen Lebens sah er auch die Auswüchse demokratischer Massenherrschaft kritisch und hatte eine positive Einstellung zur Monarchie. Das aber auch vor allem deswegen, weil er sie gerade eben als Bollwerk gegen totalitäre Strömungen sah und die er seit seinen Erfahrungen mit den Bolschewisten besonders stark eben auch ablehnte. Und wurzelnd in einem konservativen Traditionsboden Alteuropas hatte Bergengrün zudem auch immer übertriebenen und engstirnigen Nationalismus verurteilt.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Gewohnt an eine freizügige und unabhängige Lebensweise, begegnete er zudem der Eingrenzung der individuellen Sphäre durch den Staat generell mit Misstrauen. Sein politisches Ideal sah er daher in einer auch ja, übernationalen, abendländischen Gemeinschaft, die seinem gesamteuropäischen, gesamtchristlichen Bewusstsein auch entsprach. Und als politisch-religiöses Leitbild diente ihm vor allem die mittelalterliche Reichsidee des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Und wenn man das alles so sieht und hört, denke ich, ist es auch nur konsequent, dass Bergengrün aus einer auch zunehmend christlich-humanistischen Einstellung von Anfang an den immer stärker werdenden Nationalsozialismus ablehnte. Und denn auch schon vor der Wahl zum Reichspräsidenten, zum Reichspräsidenten 1932 hat Bergengrün einen Aufruf konservativer Kreise mit unterzeichnet, die Wähler beschwor, nicht Hitler, sondern Hindenburg die Stimme zu geben. Und das war gerade 1932 ja schon, ich will nicht sagen außergewöhnlich, aber schon vielleicht doch, ist doch hervorzuheben, weil ja große Teile, gerade auch der Konservativen, schon Richtung Hitler umgeschwenkt sind und Hindenburg ja eher dann von SPD und Zentrum vor allem gestützt wurde. Der Machtantritt Hitlers dann am 31. Januar erfüllte ihn, 1933, erfüllte ihn mit Verzweiflung und brennender Sorge für die Zukunft. Eine Auswanderung kam für ihn, im Gegensatz zum Beispiel zu Thomas Mann, aber auch nicht in Frage. Er hoffte wohl noch längere Zeit, dass dieser Hitler-Spuk, wie er es nannte, bald zu Ende gehen würde. Und Widerstand leistete er dann als Schriftsteller nicht mit offener literarischer Kritik, sondern mit parabelhaften, indirekten Anspielungen und verdeckter Kritik zwischen den Zeilen. Das wird dann wirklich so sein Markenkern. Zwischen den Zeilen, wofür sich dann auch insbesondere historische Romane oder Gegebenheiten anboten. So erschien bereits im November 1933 ein Zeitungsartikel Bergengrüns mit ganz offensichtlichen Anspielungen auf Hitler, getarnt als Kritik an den burgundischen Herzog Karl den Kühnen. Und 1935 erschien dann der bereits 1926 begonnene Roman Der Großtyrann und das Gericht, nach dem Historiker Frank Lothar Kroll das wichtigste Buch der inneren Emigration. Dieses Buch enthielt eine Warnung vor Macht bzw. Machtmissbrauch, auch vor Einschüchterung und vor allem auch Vergöttlichung der Herrschaft. Ein weiteres Romanmotiv war die leichte Verführbarkeit der Menschen. Das Werk war, wie er später schrieb, ursprünglich nicht als Kampfschrift gegen den Nationalsozialismus geplant, aber durch die aktuellen Ereignisse wurde es dann doch in den Kampf gegen die Tyrannei hineingerissen. Und nun, weiter Zitat, mit einem klaren Bewusstsein als Kampfmittel an der Front des geistigen Widerstands eingesetzt. Das wird zum Teil auch anders gesehen. Ich lasse das jetzt hier einfach mal so stehen und seine Perspektive will ich vor allem ja auch darstellen. Bergengrün schrieb dann weiter, er habe sich während des Schreibens in einem Zustand der Verzweiflung und Empörung über das, was sich vor seinen Augen abspielte, befunden. Und verbunden war das auch mit einer brennenden Besorgnis über das, was von der nächsten Zukunft erwartet werden dürfte. Auf jeden Fall hat er wohl mit diesem Buch schon auch den Nerv der Zeit getroffen. Denn nach wenigen Jahren war schon die Verkaufszahl von 100.000 überschritten und es wurde auch in mehreren europäischen Sprachen übersetzt. Kurz nach dem Erscheinen des Großtyrannen wurde Bergengrün dann zu einer Lesung in das sudetendeutsche Gablons eingeladen. Und nach einer durchzechten und schlaflosen Nacht, also das konnte er wohl weiterhin immer noch ganz gut, geriet er in den Morgenstunden mit dem sudetendeutschen SDAP-Politiker Anton Frogner aneinander und verabschiedete sich vor bereits frühstückenden Reichs- und auslandsdeutschen Nationalsozialisten lautstark, also haben alle gehört, die da waren, von diesem mit den Worten: Schämen Sie sich nicht, als alter Kaiserjägeroffizier dieser braunen Scheiße hinterherzulaufen. Erstarrung unter den Frühstücksgästen, glücklicherweise, und das ist so ein bisschen so ein Magenzeichen oder ja, vielleicht von Bergengrün, glücklicherweise blieb diese Unvorsichtigkeit, so hat er es dann später auch mal genannt, ohne Konsequenzen. Also bei anderen wäre das vielleicht auch in anderen Konstellationen anders ausgegangen. Er meinte dann aber später, er hätte das gar nicht so gemerkt. Irgendwie, er wäre wahrscheinlich da, wie das vielleicht so ist nach so einer durchzechten Nacht, dass man da irgendwie noch nicht so ganz so sich spürt. Oder ja, also das rutscht dann halt mal so raus. Und dann hätte er das vielleicht erst von anderen, die das mitgehört haben, dann so gesagt, das war vielleicht... Kennt ja vielleicht auch jeder, wenn das mal jemand zu einem sagt. Okay, aber in dieser Situation ist es halt dann auch, kann es natürlich auch gefährlich werden. Im Frühjahr 1937 erschien dann Bergengrüns Gedichtzyklus Der ewige Kaiser, in dem er den gewählten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches als Institution und Friedensbringer dem Zerrbild des Führers Adolf Hitler gegenüberstellte. Und dieser Band war jetzt dann wirklich eine offene Anklage gegen die NS-Machthaber, die als Reichsanmaßer, Tyrannen, Tribunen, Komödianten und Verführer bezeichnet wurden. Aus Sicherheitsgründen erschien das Werk anonym in einem österreichischen Verlag. Es wurde aber auch in Österreich und Deutschland vielfach gekauft. Dann aber direkt nach dem Anschluss 1938, also das stand dann schon auf der Liste, wurde das Buch sofort von der Gestapo konfisziert und verboten. Und Bergengrün musste sich auch als Autor zu erkennen geben, um den Verleger zu entlasten. Hier wieder also eine durchaus gefährliche Situation. Auch die Gestapo erschien bei Bergengrün. Er hat ihnen dann aber einfach erzählt, irgendwie, ja, dass er da über das mittelalterliche Reich so ein bisschen geschrieben hat und die haben ihm das alles so abgenommen. Und dann sollte zwar noch ein, er meinte dann selbst, er hat auch irgendwie immer auch von der Dummheit dieser Leute, gerade von der Gestapo, sehr profitiert. Also durch dieses, das hat er denen jetzt nur nicht so gesagt, aber jedenfalls, es war trotzdem wohl noch ein gerichtliches Verfahren, schwebte noch im Raum, konnte dann aber wieder mal durch glückliche Umstände niedergeschlagen werden. Bergengrün war aber trotzdem jetzt irgendwo immer mehr auf dem Radar und am 10. März 1937 wurde er aus der Reichskulturkammer und dieser unterstehenden Reichsschriftungskammer mit der Begründung ausgeschlossen, er sei nicht geeignet, Zitat, durch schriftstellerische Veröffentlichungen am Aufbau der deutschen Kultur mitzuarbeiten. Damit war jede schriftstellerische Betätigung erstmal verboten und der Ausschluss zielte aber auch wohl offenbar auf seine, Zitat, nicht rassenreine Ehe. Einige Monate später erhielt er dann aber trotzdem eine Sondergenehmigung zur weiteren zensierten Berufsausübung, die allerdings zahlreichen Beschränkungen enthielt. Klammer auf, an die hat er sich nicht immer so gehalten. In der Folge nach diesem Ausschluss legten aber erstmal tiefe Depressionen und auch physische Beschwerden seine Tätigkeit monatelang lahm. Das lag nicht auch zuletzt an verstärkten Sorgen um seine Frau und seine Kinder, die nach den Nürnberger Rassegesetzen von 1935, egal, als jüdisch bzw. jüdische Mischlinge galten. So erhielt Charlotte Bergengrün nach dem Pogrom 1938 keinen Personalausweis mehr und konnte so auch nicht mehr verreisen. Dann erschien 1940 mit Sondergenehmigung sein Berliner Roman Am Himmel wie auf Erden, in dem der Hofastrologe Karion den nahen Untergang Berlins im 16. Jahrhundert durch eine Sintflut voraussagte. Und dieser Roman thematisierte vor allem auch die Furcht und das Verhalten von Menschen in Grenzsituationen. Von vielen wurde es aber auch als Prophezeiung des Zusammenbruchs oder nahen Zusammenbruchs des Dritten Reiches gedeutet. Und gerade das Buch, das Motto des Buches, Fürchtet euch nicht, rief zum inneren Widerstand auf. Innerhalb eines Jahres waren gleich 60.000 Bände verkauft, also wieder offensichtlich etwas, was den Nerv der Zeit getroffen hat. Und danach wurde das Erscheinen dann auch verboten. Das Werk ging aber auch weiter von Hand zu Hand. Also seit Anfang der 40er Jahre war dann bei Bergengrün wieder eine fruchtbarere lyrische Phase festzustellen. Also er hat sich von diesen Depressionen dann auch wieder erholen können. Nicht zufällig wohl thematisierte er dann auch in seinen Veröffentlichungen immer wieder auch die Themen des Überdauerns. Und er gab auch immer dann das Vertrauen auf einen Schutz Gottes immer stärker Ausdruck. Und viele Gedichte aus dieser Zeit, die als Aufforderung und Ermutigung empfunden wurden, erschienen dann nach dem Krieg in dem Band Die heile Welt. Das wird dann auch nochmal Gegenstand von Diskussionen in der Nachkriegszeit. Bergengrün zählte also in dieser Zeit schon zu den beliebtesten deutschen Autoren. Immer wieder tröstete er durch seine Texte, alles Dunkel einmal, auch Zitat jetzt von ihm, vom Licht besiegt, dass alles Leid verklärt wird. Und dieses geschah trotz immer verstärkter Überwachungen auch dann durch Vorlesungen, vor allem auch im halböffentlichen Raum. so wie wir fast hier so ein bisschen im halböffentlichen Raum auch so stattfinden. Also meist bei kirchlichen Zusammenkünften, noch wichtiger wurden Vorlesungen, aber im privaten Raum, das hat dann so katakombenhaften Charakter, soweit ist es ja bei uns noch nicht. Ausgehend von solchen Veranstaltungen entwickelte sich dann ein Abschreibesystem, da Bergengrün nach den Vorlesungen immer mehr um Maschinendurchschläge seiner Gedichte gebeten wurde, die nun wiederum abgeschrieben und unter der Hand weitergegeben wurden. Und was für eine Wirkung diese Werke von Bergengrün dann tatsächlich hatten, beschrieb später der Theologe Theodorich Kampmann. Seine Dichtungen liefen durch Feldspitäler und Bombenkeller, durch Frontunterstände und Konzentrationslager. Sie wanderten um die halbe Erde und schenkten Mut, Hoffnung und Vertrauen. Und überschattet wurde allerdings dieser poetische Aufschwung Bergengrüns in den Kriegsjahren von großen privaten Sorgen angesichts der sich stets weiter radikalisierenden NS-Politik. 1940 holten Beamte des Berliner Sippenamts Erkundigungen ein, ob Bergengrüns Frau arische Abstammung sei. In einem Gutachten, was in diesem Zusammenhang dann über ihn auch angefertigt wurde, von der NSDAP hieß es, Bergengrün dürfte politisch nicht zuverlässig sein. Weder er noch seine Frau sind Mitglieder einer Gliederung. Der deutsche Gruß Heil Hitler wird weder von ihm noch von seiner Familie angewendet. Und am 16. Mai 1941 wurde Bergengrüns psychisch kranke Tante Elisabeth von Bötticher, eine Schwester seiner Mutter in der Heil- und Pflegeanstalt Konradstein bei Danzig, nur 3 Tage nach ihrer Einlieferung durch die Nationalsozialisten ermordet. Nach den Wannseer Beschlüssen zur sogenannten Endlösung der Judenfrage am 20. Januar 1942 wurde Bergengrün auch mehrfach dazu aufgefordert, sich scheiden zu lassen, was er jedes Mal mit Vehemenz abgelehnt hatte. Also wenn er das wirklich getan hätte, wäre seine Frau auf jeden Fall in höchste Gefahr gekommen. Und im August 1942 erhielt dann die Schwiegermutter Bergengrüns schon einen Deportationsbefehl in das Konzentrationslager Theresienstadt. Den Abtransport konnte Bergengrün durch eine Intervention beim hessischen Regierungspräsident Philipp von Hessen wirklich in buchstäblich letzter Sekunde wohl verhindern. Es war wohl schon so, dass die Koffer schon oder Teile der Koffer schon nach Theresienstadt geschickt worden waren. Dann, jetzt muss ich noch mal ein Stück zurückgehen. Bereits im März 1936 war Bergengrün gemeinsam mit seiner Frau zum katholischen Glauben konvertiert und wenig später zog die Familie auch nach München. Und zwar in die unmittelbare Nachbarschaft des katholischen Publizisten Karl Muth, dem Herausgeber der Zeitschrift Hochland, der mit seinem Weggefährten eine tragende Rolle im geistigen Widerstand gegen den Nationalsozialismus einnahm. Und mit Muth verband Bergengrün trotz des Altersunterschieds von 25 Jahren bald eine herzliche Freundschaft. Beide teilten die Sorge um das Schicksal Deutschlands. Und zu diesem Kreis um Muth gehörte auch der Student Hans Scholl, der ab März 1941 die umfangreiche Bibliothek Muths zu ordnen begonnen hatte. Und so lernte dann Bergengrün über Muth auch Hans Scholl kennen, der wie andere aus der Gruppe Die Weiße Rose Bergengrüns Werke gelesen hatte und von dem Autor besonders stark beeindruckt war. Also Hans Scholl schrieb 1943, also im Januar 1943, das ist ja kurz vor seiner Hinrichtung eigentlich schon, ich schätze Bergengrün, den ich persönlich kenne, über alle lebenden deutschen Schriftsteller. Das ist also daher auch sehr naheliegend, dass Bergengrün auf Scholl gewirkt hat, auch wenn vielleicht nicht ganz klar ist, in welcher Form und in welcher Art. Parallelen finden sich bei beiden auf jeden Fall in ihren Gedanken, was die Einheit des christlichen Glaubens betrifft. Also obwohl Bergengrün jetzt zum Katholik geworden war, war ihm die Frage der Konfession eigentlich gar nicht so wichtig. Ihm ging es eigentlich vor allem wirklich immer um die Einheit des christlichen Glaubens. Und ähnliche Gedanken, genau, und auch fanden sich bei Scholl dann im Sommer 1942 ähnliche Gedanken wie bei Bergengrün hinsichtlich der Ablehnung der obrigkeitlichen Bevormundung und der hohen Bedeutung persönlicher Freiheit. Beide sprachen auch über die Möglichkeiten des Widerstands und eines christlichen Staates. Und auch Sophie Scholl, die dann im Mai 1942 zum Studieren nach München kam und anfangs sogar bei Muth wohnte, also war sie dann auch quasi eine Nachbarin von Bergengrün, lernte Bergengrün eben kennen. Und beide Geschwister, die Geschwister Scholl, waren auch bei Bergengrüns zu Gast.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe, Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Und im Sommer 1942 tippte Bergengrün dann mit seiner Frau auch nächtelang die ersten 4 Flugblätter der Weißen Rose ab. Ebenso wie Berichte und Predigten des Löwen von Münster, Clemens August Graf von Galen, und hat diese Abschriften mit dem Rat in entlegene Münchner Postämter dann gebracht, um sie dort wiederum einzuwerfen, unerkannt von natürlich. Bergengrün wusste aber nicht, dass Hans Scholl der Miturheber dieser Flugschriften damals war. Kurz nach Bergengrüns 50. Geburtstag wurde das Haus der Familie dann am 19. September 1942 nach einem Luftangriff zerstört. Die Familie Bergengrün fand dann Unterschlupf in einem Jagdhaus von Wiener Freunden in Tirol. Anfang 1944 wurde Bergengrün nochmal zum Volkssturm auch eingezogen. Nach 3 Tagen erhielt er aber eine Untauglichkeitsbescheinigung und konnte zurückkehren. Am 19. März 1945 drohte der Familie noch einmal Gefahr, als die Polizei erschien, um Charlotte Bergengrün abzutransportieren. Die Polizei ließ sich aber glücklicherweise von Bergengrün mit dem harschen Hinweis auf die damals schon sehr erschwerten Transportverhältnisse abweisen. Im Sommer 1944, als sich der Zusammenbruch des NS-Regimes endgültig abzeichnete, entstand Bergengrüns Zyklus Dies Irae mit 16 Gedichten. Besonders eindrucksvoll in diesem Zyklus ist das Gedicht Die letzte Epiphanie, das 1961 sogar beim Prozessauftakt gegen Adolf Eichmann in Jerusalem vom israelischen Generalstaatsanwaltschaft Haustner in hebräischer Sprache öffentlich vorgetragen wurde und die Verbrechen, die in deutschen Namen geschahen, unmissverständlich darlegte. Anfang Mai zogen dann amerikanische Soldaten in Achkirch, also da in Tirol, ein. Die Familie Bergengrün war damit gerettet, allerdings überlebten seine Eltern die Flucht aus Danzig nicht. 1946 zog Bergengrün dann nach Zürich, lebte noch mal 2 Jahre in Rom und seit 1958 in Baden-Baden. Bergengrün wehrte sich nach dem Krieg immer wieder auch gegen die vorgebrachte Ausrede, man habe von dem, was sich in den Konzentrationslagern abgespielt hatte, nichts gewusst. Eine moralisierende Gesinnungsbekundung und verallgemeinernde Schwarz-Weiß-Malerei im Innersten, im Interesse einer weitgehend vorurteilslosen Rekonstruktion deutscher Lebenswirklichkeit zwischen 1933 und 1945, lehnte er aber auch vehement ab. Und als dann Thomas Mann pauschal forderte, die Werke der Vertreter der sogenannten inneren Emigration gehörten alle eingestampft, kritisierte Bergengrün Mann heftig und warf ihm Mangel an Takt, Augenmaß und Instinkt vor. Bergengrün seinerseits wurde konservatives, verklärendes Schreiben vorgeworfen. Gerade Theodor Adorno bezeichnete die dann 1950 veröffentlichte Gedichtsammlung Die heile Welt als unmögliche Lyrik nach Auschwitz. Dennoch zählte Bergengrün, der sich am Ende seines Lebens immer mehr kulturpessimistisch äußerte, zu den meistgelesensten Schriftstellern im Nachkriegsdeutschland, gerade auch unter Studenten. Im Zuge der 68er Kulturrevolution verschwand sein Name jedoch aus Schulbüchern. Nicht zuletzt auch gerade aufgrund seiner Brandmarkung von Adorno als heile Weltliteratur. Er verstarb dann am 4. September 1964 nach schwerer Krankheit in Baden-Baden. Dann komme ich jetzt auch zum Schluss. Dass Bergengrün also ein bewegtes Leben gehabt hat, ist vermutlich untertrieben, das zu behaupten. Als Kind musste er seine geliebte Heimat verlassen, die ihm so viel bedeutete, richtig hinweg kam er wohl darüber nie. Sein exzentrisches und besonders eskapadenhaftes Verhalten als Schüler und insbesondere auch als Student in seiner Zeit bei der Marburger Normannia ist womöglich auch eine Folge dieses Verlustes. Schwer trafen ihn auch die Ermordungen von Verwandten im Baltikum durch die Bolschewisten während der russischen Revolution, die bei Bergengrün zu einer lebenslangen Ablehnung totalitärer Regime führte, egal ob von links oder rechts. Und gerade deswegen lehnte er eben auch, obwohl durchaus sehr konservativ eingestellt, oder gerade deswegen, nicht nur obwohl, den Nationalsozialismus von Anfang an ab. Triebfedern dieser Ablehnung war neben seines aufgeschlossenen Konservatismus zudem auch der immer stärkere zutage tretende christliche Glaube. Hinzu kam dann ja auch noch, dass seine Frau jüdische Vorfahren hatte. Im Gegensatz zu vielen anderen, die in Deutschland geblieben waren, zählte Bergengrün zu den Schriftstellern, die behaupten durften, ihre moralische und geistige Integrität im NS-Deutschland bewahrt zu haben. Weder in seinem Werk noch in seinem Verhalten lassen sich ansatzweise Zugeständnisse an die NS-Machthaber nachweisen. Ganz Ganz im Gegenteil, mit seinem Schreiben zwischen den Zeilen spielte Bergengrün immer wieder auf die Zustände und Verbrechen in der NS-Diktatur an, was von vielen Lesern auch genau so verstanden würde. Er, der selbst wiederholt an Depressionen litt, spendete mit seinen Texten in den dunkelsten Zeiten Trost in Vertrauen auch auf die Hilfe Gottes, dass das Licht das Dunkle letztlich besiegen wird. Mit diesen Texten wirkte er auch auf Widerstandsgruppen wie die Weiße Rose, mit den Geschwistern Scholl war er persönlich bekannt. Aber bei solchen Wirkungen blieb es nicht. Die Flugblätter der Weißen Rose tippte Bergengrün nächtelang ab und verteilte sie weiter. Gleiches tat er ja mit den Predigten des Bischofs Gahlen. Deshalb also die Frage, was Bergengrün uns heute noch sagen kann, würde ich ja einigermaßen als beantwortet eigentlich schon auch ansehen. Auch wenn man da wahrscheinlich noch 2 Stunden drüber weiterreden könnte. Nicht abschließend lässt sich, die Frage beantworten, warum sich Bergengrün spätestens in den 1920er Jahren immer mehr von der Normannia distanzierte. Auffällig ist aber, dass er fast alle Aufzeichnungen aus dieser Zeit vernichtet hat und selbst im Familienkreis nicht darüber gesprochen wurde. Schließen möchte ich nun mit einem Gedicht, das Bergengrün zwischen 1910 und 1914 geschrieben hat und eines der wenigsten Dokumente ist, die aus seiner Studentenzeit überdauert haben. Das Gedicht mit dem Titel »Kein großes Trauertrara« enthält eine Anweisung zu tun, was zu tun ist, wenn er plötzlich durch den Tod, dem Tod seinem feuchtfröhlichen Studentenleben entrissen werden sollte. Also, jetzt kein großes Trauertrara. Durchschneidet die Schere mit mal Klipp und Klapp, meines Lebens Fadens Verkettung, Pistolenschuss, Sturz vom Gaul herab oder Bierherzverfettung. Dann geht zur Kneipe und denkt allda, mein mit einigen Ganzen, macht sonst kein großes Trauertrara, sondern ordnet meine Finanzen. Es sei der Herr von der Geistlichkeit ein Kerl mit Quarten und Terzen, mit einer handfesten Frömmigkeit und einem bierehrlichen Herzen. Er soll nicht sagen, der junge Mann gab Anlass zu schönstem Hoffen. Er sagt, getrost, was ich getan, gerauft, geliebt, gesoffen. Dann gebt mir ruhig und klaren Blicks mit in die Grube 3 Dinge, eine blühende Rose, ein Kruzifix und meine getreue Klinge. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut.